Ja, guten Morgen miteinander. Ihr seid die auserwählte Schar, die heute Morgen eine Antwort auf die Frage bekommen darf, wann fängt eigentlich Weihnachten an? Was würdet ihr selber sagen, wann fängt Weihnachten an? Für die meisten wahrscheinlich so dann, wenn Coop und Migros so langsam das Produktsortiment ändert. Wenn man einfach Kerzen kaufen kann, wenn man Weihnachtsdeko kaufen kann, wenn man die ersten Rollbrätchen und so kaufen kann. Also vor etwa 2-3 Monaten, oder? Richtig kundengerecht. Aber die klassische Weihnachtsgeschichte, die viele von euch wahrscheinlich auch gelesen haben gestern Abend, die fängt ja eigentlich viel früher an. Vielleicht dort, wo der Engel Gabriel der Maria verkündet hat, du wirst schwanger werden, dann wäre es etwa 9-10 Monate vor Weihnachten. Also etwa Februar, März. Oder je nachdem, wie ausdauernd das ihr gestern gewesen war, haben die Geschichte ein bisschen früher erzählt, bei der Elisabeth und dem Zacharias, wo der Engel dem Zacharias gesagt hat, deine Frau wird in höherem Alter als Kind bekommen. Dann wären wir nochmal 6 Monate früher. Dann wäre es wiederum, jetzt aufpassen, beim Zurückrechnen, wäre es wieder etwa August vom Vorjahr. Und die, die ein bisschen gefestigt sind im Bibelstudium, die wissen, an Weihnachten geht es ja um den Messias. Und der Messias, der ist ja schon viel, viel länger verheißen. Das fängt ja schon relativ früh in der Bibel an. Und das wollen wir heute mal machen. Wir wollen heute mal die Weihnachtsgeschichte von Anfang an miteinander anschauen. Und damit wir nicht ein zeitliches Problem bekommen für euren Weihnachtsbraten heute zum Mittag oder zum Nacht, werden wir nur ein paar Höhepunkte rauspicken aus dieser gesamten Weihnachtsgeschichte. Und wir wollen einsteigen mit dieser ersten Messias-Verheißung. Wann war die gewesen? Weiss jemand von euch, wenn die erste Weihnachts-Messias-Verheißung war? Kann das jemand spontan beantworten? Ja, stark. 1. Mose 3. Vers 15, genau. Bei Adam und Eva, etwa 4200 Jahre vor Christus, also über 6000 Jahre her, wir sind im Garten Eden, wir hocken hinter einem Gebüsch und hören einem Gespräch zu. Ein unschönes Gespräch. Ein Gespräch, wie wenn wir im Mikro mitbekommen, wie die Mutter gerade ihr Kind erzieht. Und schimpft mit dem Kind, ist unangenehm. Da geht man lieber wieder weg. Und genau so ein Gespräch finden wir da in 1. Mose 3. Es ist die Folge vom Sündenfall. Adam und Eva haben am heutigen Tag, oder an dem Tag, wo wir uns jetzt befinden, haben sie von dieser Frucht gegessen, die sie nicht hätten dürfen. Und haben damit das einzige Gebot gebrochen, das Gott ihnen gegeben hat. Und Gott offenbart ihnen gerade, was jetzt passiert. Er erklärt ihnen, schaut mal, die Welt, wie ihr sie bis jetzt kennt, die wird sich komplett verändern. In die Welt hinein kommt plötzlich eine Hoffnungslosigkeit. In die Welt hinein kommt Mühsal. In die Welt hinein kommt Leid. Und das ist etwas, was wir heute genau noch so kennen. Für Adam und Eva war es eine brutale neue Welt, nachdem sie aus dem Garten Eden verbannt worden sind. Aber es ist das, wo wir heute tagtäglich damit aufwachsen, tagtäglich erleben und kennen. Mühe, Schweiß, Arbeit, Ermüdung, Krankheit, Verletzungen, Tod, Trennung von Gott. Das hat Gott in dem Gespräch Adam und Eva gesagt, das wird auf euch zukommen. Ich vermute, viele, die da drin sind, können das bestätigen. Ich habe das auch schon erlebt. Viele Leute, die sagen, im Moment sieht es bei mir genau so aus. Mir ist alles andere als fröhlich zumut. Weihnachten feiern, was soll ich im Moment fröhlich sein? Mein Leben läuft alles andere als gut. Die Hoffnungslosigkeit von damals, die plötzlich über die Welt und die Menschheit hereingebrochen ist, die hält bis heute an. Und ich hoffe für all die, die sagen, ja, ihr Leben momentan ist so Hoffnungslosigkeit, ihr Leben in Soliden, dass ihr heute Morgen einen Funken Hoffnung dürfen überkommen. Weil da in dem Vers 15 vom 3. Kapitel der Bibel, obwohl es ein Erziehungsgespräch ist, obwohl es ein Stück weit Gericht ist, hat Gott auch schon eine Hoffnungsbotschaft. In dem Vers 15 lesen wir Folgendes. Da sagt Gott nämlich zur Schlange, wo Satan ist, und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Und was Gott da beschreibt, ist nicht einfach ein natürlicher Vorgang, dass wenn ein Mensch kommt und der Schlange auf den Kopf steht, dass die Schlange ihn gleichzeitig im Fuß sticht. ist das Bild, das übertragen wird auf den Messias. Wo er sagt, da wird eine Person kommen und die Hoffnungslosigkeit, die ich euch jetzt eben gerade verkündet habe, der wird das durchbrechen. Der wird Satan, das Böse, das er in die Welt gebracht hat und die Hoffnungslosigkeit in dieser Welt, wird er vernichten. Er wird wie zwar selber verletzt werden, aber der Teufel wird vernichtet werden. Das ist die Hoffnung, die Gott dort hineinpflanzt. Die Hoffnung in die hoffnungslose Welt. Und ich möchte da ein Bild auftun, das uns begleitet durch den Gottesdienst. Die Hoffnungslosigkeit von diesem Leben. Die Hoffnungslosigkeit von dem Leben ist manchmal wie so ein Velo. Ich möchte unser Leben mit dem Velo vergleichen, das ziemlich nutzlos ist, sage ich mal. Platte Pneu, keine Luft drin, kein Sattel und Ketten ist aus. Und jetzt versuchen mit dem Velo mal zu fahren. Das ist hoffnungslos. Wenn es durchab geht, der Stoss durchab, kommen wir noch knapp vorwärts. Ist sau gefährlich mit so wenig Luft drin. Könnt froh sein, wenn es ein bisschen Schnee hat, dann könnt ihr wie auf die Kufen fahren. Aber stellt euch vor, mit dem Velo müssen geradeaus oder sogar bergauf zu fahren. Das ist unglaublich mühsam. Und das ist unser Leben. Mit dem Velo eine Tour de France zu fahren, ist eine unglaubliche Herausforderung. Und genau das ist unser Leben. Eine riesige Herausforderung, ist eine Not. Es ist hoffnungslos. Und das ist die Situation, wo wir als Menschen irgendwo drinstehen. Aber es gibt einen Funken Hoffnung. Es wird einer kommen, der Satan und die Folgen der Sünde wird durchbrechen. Und man will an dieser Stelle zuerst das Lied singen, wo die Hoffnung aufnimmt, wo wir den Messias, den Hosanna, anbeten miteinander. Stehen wir doch auf zu dem Lied. Man will einen grösseren Sprung vorwärts machen in dieser Frage, wann fängt eigentlich Weihnachten an? Und zwar ein Sprung zu einem Mann, wo der Messias eines Tages soll von ihm abstammen. Der Mann heisst Abraham und er lebt 2100 Jahre nach Adam und Eva. Zumindest, wenn man die biblische Zeitrechnung 1 zu 1 so nehmen könnte, wie sie uns beschrieben wird. Ich habe Abraham ausgewählt, weil da anfängt etwas konkreter werden über den Messias. Weil wir sehen, der Messias, der hat eine globale Dimension. Gott hat dem Abraham mehrfach gesagt, du wirst Nachkommen haben. Und dort drückt auch immer wieder die Tatsache durch, die wir da im Kapitel 12, im Vers 3 sehen. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Der Abraham ist ein Mann, der speziell von Gott herausgerufen worden ist. Und Gott hat ihm gesagt, ich will mit dir ein Volk gründen, das mein Volk sein soll. Eine Bevorzugung von einem speziellen Volk. Und trotzdem sagt er ihm, schaut, der Messias, der wird kommen, der aus deinem Geschlecht wird rauskommen, der soll ein Segen für alle Völker, für alle Geschlechter sein. Nicht nur für die Juden. Also die Hoffnung fängt sich an, konkretisieren. Und so findet sich über das Alte Testament immer wieder so Verheißungen, die anfangen, die Hoffnung auf den Messias zu konkretisieren. 1100 Jahre später sind die Juden bereits zu einem grossen Volk gewachsen und haben einen mächtigen, einen grossen, einen guten König gehabt, den König David. Und auch beim David finden wir Hinweise auf den Messias. Im 2. Samuel kommt der Nathan, der Priester Nathan, oder der Prophet Nathan, meine ich, kommt zum David und gibt ihm eine Botschaft weiter. Die werden wir miteinander lesen. 2. Samuel 7, Verse 12 bis 16. Wenn nun deine Zeit um ist und du dich zu deinen Vätern legst, will ich dir einen Nachkommen erwecken, der von deinem Leibe kommen wird. Dem will ich sein Königtum bestätigen. Der soll meinem Namen ein Haus bauen und ich will seinen Königsthron bestätigen ewiglich. Ich will sein Vater sein und er soll mein Sohn sein. Wenn er sündigt, will ich ihn mit Menschenruten und mit menschlichen Schlägen strafen. Aber meine Gnade soll nicht von ihm weichen, wie ich sie habe weichen lassen von Saul, den ich vor dir weggenommen habe. Aber dein Haus und dein Königtum sollen beständig sein in Ewigkeit vor dir und dein Thron soll ewiglich bestehen. Viele denken wahrscheinlich, wieso Messias? Das hat sich doch in Salomo erfüllt. Der Salomo ist doch der, der einen Tempel gebaut hat. Aber wenn wir genau anschauen, dann sehen wir, der Salomo kann es nicht gewesen sein, weil das Königtum, das da dreht ist, der ewig bestehende Königsthron, das trifft nicht auf den Salomo zu. Der Salomo ist irgendwann gestorben und auch seine Nachkommen haben 200 Jahre, nachdem der David das gehört hat, kein Königreich mehr gehabt. 586 nach Christus ist Jerusalem eingenommen worden und Südreich somit auch zerstört worden. Kein Königreich von David mehr. Also der König, der da ewige Königsherrschaft wird haben, das muss ein anderer sein. Und wenn wir nachher auf Jesus schauen, dann sehen wir, es geht um ihn. Es geht um den Messias. Er hat auch einen Tempel gebaut. Der heisst Gemeinde. Wir sind der Tempel. Der ewige Tempel. Jesus, der in seiner Gemeinde wohnt. Und Jesus, der ein Königreich, ein ewiges Königreich wird aufrichten, schon angefangen hat, aufrichten. Und das ist das Prinzip von diesen Messias-Prophezeiungen. Am Anfang bei Adam und Eva sehen wir einfach, es wird eine Lösung für das Problem geben. Es wird einer kommen, der Satan wird besiegen. Und so mit der Zeit fängt sich an zu konkretisieren, er wird zum Segen für alle Nationen werden. Er wird einen Tempel bauen. Es wird ein Priester sein. Wir sehen, es wird ein König sein, ein grosses Königreich. Und so hat der David den Messias schon oft angebetet, ohne dass er ihn selber kennt. Von ihm kommen viele von diesen sogenannten messianischen Psalmen. Wir haben vor einem Jahr an Weihnachten über das Thema nachgedacht, habe ich nachher gemerkt bei meiner Recherche, messianische Psalmen. Und wir wollen heute Morgen miteinander so einen messianischen Psalm beten. Den gleichen, wie wir auch vor einem Jahr gebetet haben. Und zwar als Wechselgesang. Jetzt müsst ihr keine Angst haben, wir singen den Psalm nicht, weil das Problem ist, die Melodien von diesen Psalmen, die sind verloren gegangen. Die kennen wir nicht mehr und darum werden wir einfach beten und lesen miteinander. Und die messianischen, oder allgemein die Wechselgesang-Psalmen, die haben eine Einteilung, die man nicht immer so genau erkennt. Oft weiss man es nicht mehr. Darum habe ich mir einfach eine eigene Einteilung gemacht in einem Psalm, wo eigentlich ursprünglich gar kein Wechselgesang ist. Aber das ist kein Problem, wir können trotzdem miteinander beten. Es ist so, ihr seht immer die Teile, die ich werde vorlesen, vorbeten. Und dann seht ihr die Teile vom Psalm, die ihr als Gemeinde werdet beten. Es ist also in der richtigen Reihenfolge, so ist der Psalm 24 schön der Reihe nach, ist auch eine Form von Anbetung. Wie wir ein Lied singen, zum Jesus anbeten, können wir das auch machen, indem wir einen Psalm beten. Und das werden wir machen. Wir beten zuerst den Psalm miteinander, beten, nachher singen wir wieder ein Lied miteinander und wir stehen doch wieder auf dazu. Die Erde ist des Herrn und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen. Wer darf auf des Herrn Berg gehen und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Das ist das Geschlecht, das nach ihm fragt, das da sucht dein Antlitz, Gott Jakobs.
Mache die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe.
Wer ist der König der Ehre?
Es ist der Herr, stark und mächtig, der Herr, mächtig im Streit. Mache die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe.
Wer ist der König der Ehre?
Es ist der Herr,
Zebaoth. Es ist der König der Ehre. Amen. Lasst uns einstimmen in ein Lied, wo wir den Herrn Zebaoth anbeten wollen. Der Refrain von dem Lied basiert auf dem Text aus Jesaja 9. Auch eine Prophezeiung auf den Messias. Jesaja 9, Verse 5 und 6. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gottheld, Ewigvater, Friedefürst. Auf, dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er es stärke und stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaoth. Der Jesaja hat etwa 300 Jahre nach dem David gelebt, hat vor allem im Nordreich prophezeit, während das Nordreich untergegangen ist, und er hat sehr viel über den Messias vorausgesagt. Bei ihm kommt das viel mehr Gestalt und Fleisch am Knochen über. Er hat zum Beispiel auch sehr konkret gesagt, siehe, eine Jungfrau wird schwanger werden. Jesaja 7,14. Er hat das vorausgesagt, hat das gesehen, was wird passieren. Die Jungfrauengeburt, die ja die Weihnachtsgeschichte so einzigartig macht, irgendwo so fantastisch macht und für viele Menschen auch so unglaubwürdig macht. Aber genau die Jungfrauengeburt ist ja das, was es ausmacht, dass Jesus eben nicht nur ein Mensch ist, sondern Gottes Sohn. Menschensohn und Gottes Sohn. Dass Jesus Gott selber ist. Dass Jesus der Messias kann sein, der versprochen war. Wir werden nachher noch auf eine weitere Prophezeiung von Jesaja eingehen, aber ich will da zuerst die Brücke zu Weihnachten schlagen. Jesu Geburt, die übrigens nicht im Jahr 0 war, sondern eher früher, wahrscheinlich im Jahr 7 vor Christus, dort hat sich das erfüllt. Und wir werden an dieser Stelle gemeinsam die Geschichte lesen, respektive Martin wird es uns vorlesen, die Weihnachtsgeschichte, der Kern von Weihnachten. Aus Lukas 2, Verse 1 bis 20.
Ich lese aus der Hoffnung für alle. In dieser Zeit befahl Kaiser Augustus, alle Bewohner des Römischen Reiches in Steuerlisten einzutragen. Eine solche Volkszählung hatte es noch nie gegeben. Sie wurde durchgeführt, als Quirinius Statthalter in Syrien war. Jeder musste in seine Heimatstadt gehen, um sich dort eintragen zu lassen. So reiste Josef von Nazareth in Galiläa nach Bethlehem in Judäa, der Geburtsstadt von König David. Denn er war ein Nachkomme von David und stammte aus Bethlehem. Josef musste sich dort einschreiben lassen, zusammen mit seiner Verlobten Maria, die ein Kind erwartete. In Bethlehem kam für Maria die Stunde der Geburt. Sie brachte ihr erstes Kind, einen Sohn, zur Welt. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe im Stall, denn im Gasthaus hatten sie keinen Platz bekommen. In dieser Nacht bewachten draußen auf den Feldern vor Bethlehem einige Hirten ihre Herden. Plötzlich trat ein Engel des Herrn zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie. Die Hirten erschraken sehr. Aber der Engel sagte, fürchtet euch nicht, ich verkünde euch eine Botschaft, die das ganze Volk mit großer Freude erfüllen wird. Heute ist für euch in der Stadt, in der schon David geboren wurde, der versprochene Retter zur Welt gekommen. Es ist Christus, der Herr. Und daran werdet ihr ihn erkennen. Das Kind liegt in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe. Auf einmal waren sie von unzähligen Engeln umgeben, die Gott lobten. Ehre sei Gott im Himmel, denn er bringt der Welt Frieden und wendet sich den Menschen in Liebe zu. Nachdem die Engel in den Himmel zurückgekehrt waren, beschlossen die Hirten, kommt, wir gehen nach Bethlehem, wir wollen sehen, was dort geschehen ist und was der Herr uns verkünden ließ. Sie machten sich sofort auf den Weg und fanden Maria und Josef und das Kind, das in der Futterkrippe lag. Als sie es sahen, erzählten die Hirten, was ihnen der Engel über das Kind gesagt hatte. Und alle, die ihren Bericht hörten, waren darüber sehr erstaunt. Maria aber merkte sich jedes Wort und dachte immer wieder darüber nach. Schließlich kehrten die Hirten zu ihren Herden zurück. Sie lobten Gott und dankten ihm für das, was sie gehört und gesehen hatten. Es war alles so gewesen, wie der Engel es ihnen gesagt hatte.
Das ist die Weihnachtsgeschichte. 4200 Jahre nachdem der Messias erstmal verheißen worden ist, ist er endlich da gewesen. Gott ist Mensch geworden. Es ist der Moment, wo die Menschheit beschenkt worden ist. Und wir haben vorher gesagt, es soll ein Gottesdienst sein, wo wir auch beschenkt werden. Wir hoffen natürlich, dass das irgendwo auf einer geistlichen Ebene passieren darf, aber wir wollen das auch ganz praktisch werden lassen. Und darum haben wir von unserer Seite jetzt ein kleines Weihnachtsgeschenk, das Martin euch durchgeben wird. Für die, die oben hocken, hinten, wo der Abendmahlkelch ist, dort findet ihr auch ein paar rote Schöckchen, die ihr euch bedienen dürft. Beschenkt werden an Weihnachten. Wir haben gesagt, Weihnachten soll ein Fest sein. Darum ist Weihnachten ein Freudenfest, weil dort der lange verheißene Messias endlich gekommen ist. Wir müssen uns das mal bewusst machen. Über 4000 Jahre hat die Menschheit auf den gewartet. Ein Fest, jetzt ist er endlich da. Und darum beten wir an Weihnachten Gott an, weil er den Messias geschenkt hat, geschickt hat, weil er das Ganze initiiert und umgesetzt hat. Und so wenn wir gemeinsam die Worte singen, wo die Engel den Hirten auf dem Feld auch gesagt haben. Das sehr bekannte Lied, Ehre sei Gott in der Höhe. Ich habe aber gemerkt, das ist glaube ich, gar nicht so bekannt. Und wir probieren es trotzdem mal. Ich hoffe, ihr kennt es. Und wir stehen doch auch zu diesem Lied wieder auf und Esther sagt, wie wir es machen.
Also wir tun es einmal mehr vier vorsingen. Und nachher würden wir anfangen im Kanon und ihr könnt einfach dann nach der ersten Zeile, wie es euch dünkt, einsetzen. Einfach immer nach der ersten Zeile und am Schluss tun wir es einfach miteinander zwei ganze durch.
Ich würde sagen, für das, dass wir es nicht geübt haben, ist es eigentlich annehmbar gewesen, oder? Merci vielmals fürs Mitmachen und gemeinsam singen. Jetzt ist es so, wenn wir schon genau anschauen, wenn Weihnachten ist, dann wollte ich jetzt auch genau anschauen und fragen, was hat sich jetzt eigentlich verändert mit Weihnachten? Ganz ehrlich, hat sich mit Weihnachten jetzt eigentlich etwas verändert? Außer dass es einen Mensch mehr gegeben hat? Genau genommen nicht, oder? Es ist noch das genau gleiche Leid und die genau gleiche Mühsal auf dieser Welt. Nichts hat sich geändert. Oder zu unserem Velo zurückzukommen, es ist kein Wunder passiert. Die Luft ist immer noch draus. Unterdessen vielleicht noch ein Mühe mehr, immer noch kein Sattel dran. Das Leben ist noch genau gleich beschwerlich wie voran. Die Tatsache, dass Jesus geboren ist, ändert noch überhaupt nichts auf dieser Welt. Weihnachten an sich bringt überhaupt nichts. Erst wenn Weihnachten den Fokus hat auf Kreuzung und Auferstehung von Jesus. Erst wenn wir Weihnachten mit den Perspektiven auf Ostern haben, dann erfüllt sich Weihnachten. Und in dem Sinn müssen wir nicht fragen, wann fängt Weihnachten an, sondern wann endet Weihnachten eigentlich? Wann endet Weihnachten wieder? Ich glaube, Weihnachten findet ihre vorläufige Erfüllung in Ostern und Karfreitag. Dort passiert nämlich erst das, was verheißen war. Unter anderem eben durch Propheten, auch der Prophet Jesaja. Und ich will hier auf die wohl bekannteste Messias-Prophezeiung von Jesaja kommen, aus dem Jesaja 53. Wo der Jesaja 700 Jahre voran vorausgesagt hat, wie sich das an Karfreitag wird zuspielen. Jesaja 53, Verse 2 bis 11. Der Herr ließ seinen Boten emporwachsen, wie einen jungen Trieb aus trockenem Boden. Er war weder stattlich noch schön. Nein, wir fanden ihn unansehlich, er gefiel uns nicht. Er wurde verachtet, von allen gemieden, von Krankheit und Schmerzen war er gezeichnet. Man konnte seinen Anblick kaum ertragen. Wir wollten nichts von ihm wissen, ja, wir haben ihn sogar verachtet. Dabei war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Er erlitt die Schmerzen, die wir hätten tragen müssen. Wir aber dachten, diese Leiden seien Gottes gerechte Strafe für ihn. Wir glaubten, dass Gott ihn schlug und leiden ließ, weil er es verdient hätte. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft. Und wir? Wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir alle irrten umher wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Der Herr aber lud alle unsere Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er duldete es ohne ein Wort. Er war stumm wie ein Lamm, das man zur Schlachtung führt. Und wie ein Schaf, das sich nicht wehrt, wenn es geschoren wird, hat er alles widerspruchslos ertragen. Man hörte von ihm keine Klage. Er wurde verhaftet, zum Tode verurteilt und grausam hingerichtet. Niemand glaubte, dass er noch eine Zukunft haben werde. Man hat sein Leben auf dieser Erde ausgelöscht. Wegen der Sünde meines Volkes wurde er zu Tode gequält. Man begrub ihn bei Gottlosen im Grab eines reichen Mannes, obwohl er sein Leben lang kein Unrecht getan hatte. Nie kam ein betrügerisches Wort über seine Lippen. Doch es war der Wille des Herrn. Er musste leiden und blutig geschlagen werden. Wenn er mit seinem Leben für die Schuld der anderen bezahlt hat, wird er Nachkommen haben. Er wird weiterleben und den Plan des Herrn ausführen. Wenn er dieses schwere Leid durchgestanden hat, sieht er wieder das Licht und wird für sein Leiden belohnt. Der Herr sagt, mein Bote kennt meinen Willen. Er ist schuldlos und gerecht, aber er lässt sich für die Sünden vieler bestrafen, um sie von ihrer Schuld zu befreien. Ein wunderbarer Text, der so klar zeigt, was der Messias für eine Aufgabe hatte. In Ostern und Karfreitag ist der Moment, wo endlich eintrifft, was bei Adam und Eva den Anfang genommen hat. Es ist der Nachkomme von der Eva gekommen, der Schlange den Kopf zertritt. Und er wird selber gestochen und stirbt am Kreuz. Aber er bleibt nicht im Grab, sondern triumphiert und aufersteht am dritten Tag und bringt das Leben. Und bringt mit dem für alle Leute, die ihm nachfolgen, bringt er Hoffnung. Und jetzt darfst du kommen, Martin. Er bringt eine Hoffnung ins Leben und verändert unser Leben. Wenn Menschen zu Jesus kommen und sagen, jawohl, ich will das stellvertretende, musst du hinterholen, ich will das stellvertretende Opfer für meine Sünde in Anspruch nehmen, dann schenkt uns Jesus Reinheit, Vergebung von der Sünde. Und unser Leben fängt sich an zu verändern. Es kommt wieder ein Sattel über. Anschrauben tut er nachher, Otto. Es kommt ein Sattel über. Es kommt Luft in die Pneu oder vielleicht gibt es neue Pneu. Und die Kette wird wieder eingehängt. Ich bin gespannt, wie lange du das dafür hast. Unser Leben kommt eine Hoffnung über. Wo es voran das Ding von der Unmöglichkeit war, mit dem Velo in einer anständigen Zeit auf den Stoss raufzufahren, wird es jetzt immerhin möglich. Ich sage noch nicht, dass es eine Wohltat ist. Aber es wird möglich. Unser Leben wird einfacher. Jesus ist in die Welt hineingekommen, um unser Leben zu vereinfachen. Um wieder Luft in unsere Räder hineinzugeben. Sind ihr schon mal mit platten Reifen durch die Gegend gefahren? Es ist mühsam. Man kommt langsamer vorwärts. Und wenn ihr mit einem Velo ohne Luft unterwegs seid, wo erst noch kein Sattel hat und Kette draußen ist, könnt ihr so lange strampeln, wie ihr wollt. Ihr kommt nicht vorwärts. Jesus verändert etwas in unserem Leben. Es kommt ein Sinn, es kommt eine Hoffnung, es kommt eine Veränderung drin. Und genau an das erinnern wir uns im Abendmahl. Und wir wollen heute Morgen Abendmahl miteinander feiern und uns an das erinnern, was Jesus gemacht hat mit unserem Lebensvelo. Sein Leib ist gebrochen worden, damit unser verbrochenes Leben wieder ganz werden darf. Sein Blut ist vergossen worden, dass unser Velo reingewaschen wird, dass unser Leben reingewaschen wird, dass wir keine Sünde mehr im Leben haben. Und das wollen wir im Abendmahl feiern und gedenken und Gott anbeten. Weihnachten findet seine vorläufige Erfüllung in Karfreitag und Ostern. Und ich will alle, die diese Hoffnung in ihrem Leben bereits erfüllt sind, die ermutigen, mit euch zusammen ein Abendmahl zu nehmen heute Morgen. Und für alle anderen, die vielleicht da sind und sagen, ich kenne die Hoffnung noch nicht in meinem Leben. Ich höre heute das erste Mal davon oder ich konnte noch nie auf diese Hoffnung reagieren. Nutze die Zeit vom Abendmahl, um mit Gott über das zu reden. Und gegenüber Jesus zum Ausdruck zu bringen, eigentlich will ich das auch. Ich will die Hoffnung auch. Ich will auch so einen Messias, der mir wieder Luft unter die Füße gibt. Wo meine Kette wieder einhängt, dass wieder Schwung in mein Leben kommt. Und dann bist du herzlich eingeladen, auch am Abendmahl teilzunehmen. Und für all die, die sagen, mit dieser Hoffnung, die nichts zu tun hat, der Messias ist nichts für mich, dann lade ich dich einfach ein, um die Zeit von der Anbetung zu geniessen, zuzuhören, aber auf das Abendmahl bewusst zu verzichten, weil das Abendmahl ist der Ort, wo wir bekennen, ich glaube das. Ich glaube und nehme es in Anspruch, der Messias ist mein persönlicher Messias. Ist meine persönliche Weihnachten. Ist die Kette drin? Sehr gut. Kannst du es an der Schale abputzen, ist okay. Wir werden 3 Lieder miteinander singen. Es hat 3 Stationen, wir haben bewusst eine mehr aufgestellt, um zu schauen, ob sich etwas mehr verteilt. Nehmt euch die Zeit, um Gott anzubeten. Und lasst euch nicht beirren, ich darf schon von vorher kommen, lasst euch nicht beirren von dem links und rechts. Der links von dir denkt vielleicht, ich will erst beim letzten Lied das Abendmahl nehmen. Und dann kommst du irgendwie plötzlich in Stress, weil du denkst, eigentlich wäre ich noch gerne länger beim Tisch gestanden. Wenn du sagst, ich will schon beim ersten Lied gerade führen und das Abendmahl nehmen oder hindern oder auf die Seite, dann mach das. Schau nicht auf links und rechts, sondern nutze die Zeit von diesen 3 Liedern für dein Danken Gott gegenüber. Deine Anbetung dem Messias gegenüber. Jesus, ich danke dir für das, was du an Karfreitag für uns da hast. Und dass du es an Ostern bestätigt hast, indem der Tod dich nicht halten konnte. Wir danken dir, bist du für uns gestorben. Willst du uns ein neues Leben geben? Willst du uns ein Leben mit Hoffnung füllen, mit Frieden füllen, mit Leben füllen? Und wir können nur da stehen und ehrfürchtig dir die Ehre geben für das. Du bist unser Messias und wir wollen dich anbeten. Heute an dieser Weihnachten. Amen. Weihnachten ist aber noch nicht vorbei, ob ihr es glaubt oder nicht. Ich meine, es ist wunderbar, das Velo, das da steht. Es ist wieder brauchbar. Es ist genial, was Gott für uns macht in unserem Alltag. Aber wenn wir genau anschauen, ist Weihnachten noch nicht vorbei. Ich habe vorhin gesagt, Weihnachten findet seine vorläufige Erfüllung in Karfreitag und Ostern. Die Prophezeiungen über den Messias gehen aber noch weiter. Und damit will ich den letzten Aspekt noch ansprechen. Wir haben es mit David schon gesehen, es geht um eine ewige Königsherrschaft. Und von dem sehen wir aktuell noch nicht viel. Wir Christen, die den Blick dafür haben, wissen, Jesus hat sein Königreich angefangen aufrichten, in dem Moment, wo er gestorben und auferstanden ist. Aber es ist noch ein unsichtbares Reich. Es ist noch nicht öffentlich sichtbar. Aber das wird sich noch ändern. Jesus wird seine Königsherrschaft öffentlich antreten. Wir wissen nicht, wann. Aber es kommt immer näher. Die Wiederkunft Jesu, der Uli, hat uns schon mit reingenommen am letzten Sonntag. Die Hoffnung auf Entrückung, auf Verstehung und eine Ewigkeit bei Jesus. Und ich will aus dem letzten Buch der Bibel abschliessend 2 Verse lesen, so wie wir beginnend 2 Verse aus dem ersten Buch der Bibel gelesen haben. Offenbarung 19, Verse 6 und 7, wo von dem Moment redet, wo Jesus seine Herrschaft öffentlich wird antreten. Und ich hörte etwas wie eine Stimme, einer großen Schar und wie eine Stimme großer Wasser und wie eine Stimme starker Donner, die sprachen Halleluja. Denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat seine Herrschaft angetreten. Lasst uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereitet. Der Johannes hat da eine Vision niedergeschrieben, die er hatte, im Hinblick auf das Ende von Weihnachten. Dort, wo die grosse Party, das grosse Fest erst wird steigen. Wenn wir das Ganze anschauen, dann sehen wir leben immer noch in der Adventszeit. Das, was wir an Ostern bekommen haben, die Erlösung, die Hoffnung, die Luft in den Reifen, das ist nur so wie ein kleines Schöckchen, das wir euch vorhin verteilt haben. Die letzten Prophezeiungen über den Messias stehen noch aus. Aber da wird noch etwas kommen. Wir warten als Christen auf den Moment, wo Jesus sein Königreich endgültig wird aufrichten. Wo er wird auf die Welt kommen und uns endgültig wird erlösen. Wenn wir ganz ehrlich sind, Entschuldigung, Otto, es ist und bleibt ein alter Göppel. 40-jährig. Es ist noch immer ein Mühsal, mit dem auf den Stoss raufzufahren. Oder auf den Töni rauf. Das macht niemand von uns freiwillig. Unser Leben ist auch als Christen noch beschwerlich. Es ist in vieler Hinsicht einfacher geworden. Aber wir sehnen uns nach der endgültigen Erlösung. Nach der Umkehr vom Sündenfall. Wo das Leid aus dieser Welt weg ist. Wo Jesus wird kommen und uns wird befreien aus dem zerfallenden Leib. Wo er eine neue Welt, einen neuen Himmel wird machen. Und wo er all seine Nachfolger wird in das ewige Königreich einführen. Ein Königreich in der Gegenwart Gottes. Ein Königreich, wo nur Frieden wird sein. Nur Freude, wo es zur Ruhe kommen wird sein. Auf das warten wir noch. Warum ist es so wichtig für uns bewusst sein, dass wir uns bewusst werden, die Vollendung von Weihnachten steht noch aus? Warum ist mir das so wichtig für heute Morgen? Weil ich überzeugt bin, die Hoffnung, die wir am Anfang gelesen haben, aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 3, Vers 15, die hat sich noch nicht vollständig erfüllt. Wir warten auf eine Vollendung. Wir müssen uns nicht zufrieden geben mit dem Velo. Gott hat etwas Besseres für uns parat. Und das Bessere möchte ich euch vorholen, einfach zum zeigen, was auf uns wartet. Auf uns wartet ein Leben, das total erneuert wird. Ein Velo, wo man freiwillig den Stoss auffährt, weil es so viel Freude macht. Elektromotor. Und für die, die eher auf motorgetriebene Zweiräder stehen, ja, stellt euch so eins vor. Ein Harley oder was auch immer. Gott hat ein neues Leben, ein neues Leib für uns parat. Das ist die Erfüllung von Weihnachten. Eine komplette Erneuerung von all dem, was wir kennen. Und jetzt mal ganz ehrlich, der Unterschied von Wiederherstellung vom jetzigen Leben hin zum neuen Leben, das ist ein riesiger Unterschied. Und genauso gross ist der Unterschied von Karfreitag und Ostern hin zum Ende von Weihnachten, wenn Jesus wiederkommt. Ich glaube, wir Christen haben uns oft gewöhnt an ein Leben mit dem Jesus in dieser Welt. Dabei wartet noch so viel mehr, so viel Besseres auf uns. Ich weiss nicht, wie es euch als Kind einmal gegangen ist auf Weihnachten. Wir haben schon das ganze Jahr immer gefragt, kaum ist der Geburtstag vorbei gewesen, ist die nächste Frage, wann ist Weihnachten? Ich habe im Mai Geburtstag, ich habe 7 Monate lang gefragt, wann Weihnachten ist. Und dann ist der 1. Dezember gekommen, endlich Adventskalender. Jeden Tag ein Türchen auftun und trotzdem hat es am 24. schon kein Schöckli mehr drin gehabt. Das war einmal komisch gewesen. Und am 24. endlich das erste Fest. Und am 25. nochmal mit der ganzen Verwandtschaft von der Mutter. Ich habe mich gefreut, weil ich gewusst, Gemeinschaft haben, gut und gross essen. Und das 2 oder 3 Mal. Und jedes Mal gibt es noch Geschenke dazu. Hey, Advent ist nichts im Vergleich mit Weihnachten. Weihnachten ist ein gewaltiges Fest. Und genauso ist es mit unserem Christenleben. Das Christenleben ist nichts im Vergleich mit der Weihnachten, die noch kommt. Wir leben nach wie vor im Advent. Wir tun jeden Tag noch ein Türchen auf und entdecken etwas Neues. Aber die Vollendung, das wirkliche Geschenk, das steht noch aus. Das erwartet uns noch. Und mit dieser Hoffnung wollte ich heute Morgen abschliessen. Mit dieser Zukunftssicht. Wir feiern Weihnachten, aber eigentlich sind wir noch mitten im Advent. Und ich will alle gläubigen Christen herausrufen, dass wir uns das neu bewusst machen. was für ein Geschenk eigentlich noch auf uns wartet. Dass wir noch nicht am Ziel sind. Wir haben noch nicht das, was Gott uns schenken will, sondern da wartet noch mehr auf uns. Weihnachten ist noch nicht vorbei, wir leben noch im Advent. Und für alle Menschen, die vielleicht da reinhocken, die den Messias noch nicht kennengelernt haben, die noch nicht mal im Advent leben, möchte ich herausfordern, das zu überdenken. Mit Gott zu bewegen und zu fragen, wäre es nicht dran, dass mein Leben neuen Schwung darf bekommen, dass mein Velo geflickt wird, dass ich die Hoffnung in mein Leben darf bekommen, dass am Schluss mal noch alles wird besser werden, dass die Folge der Sünde mal noch komplett überwunden wird werden. Ich möchte an dieser Stelle auch herzlich einladen zu einem Gespräch. Wenn jemand da ist und sagt, ich möchte gerne darüber noch reden, könnt ihr gerne auf mich, auf den Martin zukommen, dass wir da noch ein bisschen tiefer darüber nachdenken. Ich möchte mit uns beten, Danke sagen für die Zukunftshoffnung von Weihnachten, die wir noch dürfen haben. Und dann steigen wir ein, noch mal so in ein Weihnachtslied zum Abschluss von dieser Predigt. Jesus, ich danke dir für das, was du da hast für uns und für das, was du noch alles wirst tun. Ja, wenn ich mir bewusst mache, dass wir erst im Advent leben und dass da noch ein riesiges Fest aussteht, wenn du dein Königreich wirst aufrichten, wenn du alles wirst neu machen, es wird so gewaltig sein, dass wir es im Moment noch gar nicht richtig vorstellen können. Aber ich will mich überraschen lassen, ich will mich freuen auf das. Und ich sehne mich nach dem Tag, wo wir werden verherrlicht werden, wo du wirst verherrlicht werden und wir an deiner Seite. Und ich bitte dich, dass du die Hoffnung tief in unsere Herzen pflanzt, dass wir von dem dürfen leben und jeden Tag gespannt ein neues Türchen von dem Adventskalender auftun können und neu deine Gnade und deine Güte erleben, bis zu dem Tag, wo du nachher das richtige Geschenk führen nimmst und uns wirst offenbaren. Amen.